Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
So, ja, willkommen zurück bei Schräg im Stall. Ich glaube, man hört es, wir haben heute eine andere Tonqualität, beziehungsweise eine Tonqualität, die man schon kennt aus den Corona-Folgen. Wir nehmen nämlich heute wieder remote auf und das liegt nicht daran, dass ich Corona bekommen habe, sondern dass ich gerade im Urlaub bin. Das muss ich frecherweise mal an dieser Stelle hier erwähnen. Und du bist
aber auch das wirklich verdient.
Ja, das rede ich mir auch die ganze Zeit hier ein. Aber ich habe ja schon gemerkt, in den letzten 1-2 Tagen, mir wurde das hier zu... Ich bin nicht der Typ, der sich einfach wochenlang an den Strand legen kann. Deswegen freue ich mich auch mega, heute wieder einen Podcast aufzunehmen. Was mir aber aufgefallen ist, die ersten 2 Tage, die ich hier war, ich habe gar nichts mitbekommen. Also ich habe mal ab und zu auf mein Handy geguckt, aber was so das politische Geschehen gerade in Deutschland anbelangt, ich war vollkommen raus. Also wenn du willst... kannst du dich da ja von vollkommen abschotten. Aber ich sag mal, das, was bei der SPD gerade passiert und die Top-News mit Olaf Scholz sind auch hier angekommen. Keine Sorge.
Ja, also okay, denn darüber wollen wir ja heute reden.
Nicht, genau.
Dass ich jetzt das als ganz taufrische Nachricht erreicht.
Ja, nee, es ist vor einer Stunde hier angekommen. Nein, das, Gott sei Dank gibt es das Internet.
Was hältst du denn davon, dass der Scholz da antritt?
Ja, also ich habe vorhin ja auch noch einen Artikel gelesen, dass ja die Umfragewerte der SPD auf 18% gesprungen sind. Also es kommt ja allgemein, scheint es ja ganz gut anzukommen, also um 2% immerhin angestiegen. Ich persönlich bin halt jetzt kein großer Fan von Olaf Scholz und mich als potenziellen Wähler, weiß nicht, ob ich das überhaupt bin, aber sagen wir mich als potenziellen Wähler überzeugen sie jetzt nicht. Also ich habe mir jetzt nicht gedacht, oh Mensch, was ein mutiger Schritt von der SPD, jetzt werde ich die auf jeden Fall wählen. Also ich gehöre nicht zu diesen 2%, die gestiegen sind.
Naja, und ich bin da so hin und her gerissen. Auf der einen Seite hat ihn ja Kevin Kühnert und die Saskia Eskens, die haben ihn ja sozusagen attackiert vor ein paar Monaten.
Ja.
Er wurde Zweiter im Ringen um den Parteivorsitz. Eigentlich war seine Demontage begonnen. Und jetzt heben sie ihn auf Schild. Die beiden wahrscheinlich, weil sie keinen besseren haben. Weil er schlicht und einfach auch in den Umfragewerten, die sind nicht toll für ihn, aber die sind deutlich besser als alles, was die SPD aufzubieten hat. Erst recht ihre beiden Parteivorsitzenden, denn die laufen irgendwo nah an der Nullgrenze rum.
Ja.
Und Olaf Scholz ist so ein bisschen, und da stimme ich mit dir überein, er ist so einer, der richtig effizient und den Status quo verwaltet. Der im Grunde so, er ist eigentlich ein Typ biederer, ordentlicher Gegenwartspolitiker. Olaf Scholz, solange ich zurückdenken kann, hat bisher noch nie eine Vision gehabt. Ich glaube, er ist sich da sogar mit dem Helmut Schmidt, dem früheren Bundeskanzler, einig, der mal gesagt hat, wer eine Vision hat, der soll zum Arzt gehen. Und das ist natürlich eine schwierige Kiste. Jetzt ganz unabhängig von meinem eigenen Parteibuch.
Ja.
Aber natürlich braucht Deutschland gerade jetzt, wo die Corona-Krise da ist, wo es um die Frage geht, wie findet Deutschland wieder den Anschluss, aber wo wir im Grunde schon generell eigentlich eine kommende Wirtschaftskrise hatten, und eine digitale Schwäche und eine Innovationsschwäche.
Voll.
Eigentlich bräuchte es jetzt Aufbruch und Vision.
Ja, auf der anderen Seite kann ich natürlich auch verstehen, viele deutsche Bürger und Bürgerinnen sehnen sich vielleicht gerade nach so ein bisschen Sicherheit, nach, weißt du, in Corona-Zeiten hat sich ja jeden Tag irgendwas geändert und dann hieß es, jetzt gibt es eine zweite Welle und in einer Woche wird alles wieder lahmgelegt, dann nee und ich glaube, die Leute sehen sich gerade doch nach etwas Festem. Und da kann ich schon verstehen, dass vielleicht ein Olaf Scholz so nach dem Motto, der steht immer wie so ein sicherer Fels da in der Brandung. Aber für mich gerade als jungen Wähler ist es natürlich absolut die falsche Wahl. Also auch ich bin da, glaube ich, eher auf deiner Wellenlänge, dass ich mich nach innovativen Köpfen sehne und jetzt mich nicht davon, ich habe mich auch von einem Söder nicht beeindrucken lassen. Also auch wenn er viele Dinge in der Corona-Krise gut gemanagt hat, aber sowohl Söder als auch Olaf Scholz wären jetzt nicht meine Kandidaten. Oder, also auf der anderen Seite, ich habe mir gerade auch gefragt, was wäre denn so Was wäre eine Alternative zu Olaf Scholz? Ja, genau, ich habe keine Ahnung. Also natürlich fand ich den Habeck ganz gut. Der natürlich jetzt nicht in der SPD ist, aber ich überlege gerade, ich glaube, ich würde Lili Blauzung in der SPD aufstellen.
Nein. Ja, die finde ich ja übrigens auch ganz patent.
Ja.
Ich glaube, die hat noch 2-3 Entwicklungsphasen vor sich.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ich bin ja immer, dass jemand, sagen wir mal, ein solides, fachliches, berufliches Bein hat, auf dem er oder sie agieren kann und dann auch ein Stück Erfahrung. Also ganz so blutjung und sagen wir mal, dann nur mit naivem Optimismus geht nicht so, aber wie, also...
Ne, sie studiert ja auch noch, muss man ja auch fairerweise sagen, neben ihrem Studium dann auch noch Bundeskanzlerin, wäre vielleicht auch ein bisschen schwierig. Also wenn Lilly, wenn du das hier hörst, wir glauben an dich, wir glauben auch, dass du irgendwann Kanzlerin bist, aber lass dir noch ein paar Jahre Zeit, jetzt mach dir keinen Stress, alles easy, Lilly.
Ja, ja, also das war jetzt, das Wir war jetzt von Fabian. Ich kann nur sagen, du bist eine tolle Typin. Ich mag dich wirklich, aber nochmal,
ja,
Olaf Scholz,
ja.
Das Vision haben und sauber Stabilität reinbringen ins Land, schließt sich ja nicht aus. Eigentlich, denn du hast ja, also in meiner Sprache, als früherer Manager, du hast ein Betriebssystem 1, das ist sozusagen das tradierte, gute Geschäftsmodell, das muss laufen, das muss effizient sein, das muss funktionieren,
ja.
Also sozusagen der Status quo. Und dann gibt es ein Territorium, wo du wirklich deine Vision beginnst umzusetzen, so ein Experimentierräume. So und im Grunde kann Politik, könnte eigentlich beides machen. Und was mich an dem Scholz wirklich stört, ist, dass er da eigentlich einhändig ist. Er ist nur ein Effizienzklempner und hat nicht auch gleichzeitig das Thema Innovation. Denn heutzutage musst du ja in der Welt eigentlich beides haben. Aber was hältst du denn von der Baerbock als Kandidatin für die Grünen?
Ja. Nee, ich war ja irgendwie immer mehr Team Habeck, aber würde ich auf jeden Fall...
Aber der hat doch einiges versaubeutelt jetzt.
Ja, aber sag mal, ich würde es auf jeden Fall bevorzugen vor Olaf Scholz. Aber wie gesagt, bei Olaf Scholz ist mir zu konservativ eingefahren. Also, weil hier so übrigens ich weiß nicht, wie diese Folge heißen wird, aber wir hatten ja so irgendwie als Arbeitstitel irgendwie so Scholz und Linksruck der SPD. Ich finde übrigens, dass die SPD nicht mal wirklich so einen krassen Linksruck gerade hat. Also klar kuscheln die ziemlich eng gerade mit den Linken, aber ich finde, die haben sich jetzt in den letzten Monaten, aber auch Jahren nicht besonders links gezeigt. Also auch was sie mit dem...
Hüpfen wir nicht zu schnell vom Thema.
Ja.
Ich meine, ich sage mal simpel, der Habeck hat den Deutschen mitten in der Corona-Krise empfohlen, sie sollten sich doch jetzt um ihre Ölheizungen kümmern.
Ja.
Und dann hat er nicht mal gewusst, beim Wirecard-Skandal, was die Aufgabe einer BaFin ist.
Ja.
Also, sowas lernt man übrigens in der Schule.
Ja.
Ich sag schon, also für die, ich sag mal, für die Naturvision und die Pferde, da ist er ja dann zu haben. Aber eigentlich muss er auch dieses Land stabil führen können. Und da hat er sich tatsächlich, finde ich, schon zweimal richtig vergaloppiert. Und hat nicht mal eigentlich das Thema eigentlich kommentiert, sondern lässt es einfach so laufen. Ich halte den nicht für wirtschaftskompetent.
Wer wäre denn dein Lieblingskandidat? Also wen siehst du denn als möglichen Kanzlerkandidaten? Oder Kandidatin?
Ich sage dir ganz offen, also erstens, ich bin ja Opposition, also keiner derer, und wir werden ja keinen eigenen Kanzlerkandidaten aufstellen, dazu sind wir zu klein.
Ja.
Das ist eindeutig, also da darf man sich nicht verheben. Insofern gibt es ja kein Lieblingskandidat. Übrigens, ich gehe eigentlich auch generell, ich frage mich häufig im Leben, weil es ja nicht nur toll und schlecht gibt, frage ich mich häufig, wer ist das kleinere Übel? Wer könnte es am ehesten? Also, dass ich eher so eine pragmatische Wahl treffe und nicht so eine Lieblingswahl. Also ich kann mir, ich war früher ein Merz-Fan, aber ich muss sagen, der hat im Grunde in der Corona-Krise, der hat da nicht performt, egal ob er kein Amt hatte oder ob er nichts zu sagen hatte, der war nicht sichtbar. Der Olaf Scholz ist nur ein Gegenwartspolitiker. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, auch wenn der Jens Spahn aus meiner Sicht noch mal eine Bewährungsprobe machen müsste, den halte ich schon mal ganz 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 passabel,
ja.
für die CDU CSU. Und wenn ich die Sicherheit hätte,
ja,
dass der Söder kein Charakterschwein ist,
ja,
denn da waren schon, und bitte erinnere dich, als in der Flüchtlingswelle 2015,
ja,
16, da haben ja Seehofer und Söder die Kanzlerin auf eine ganz auch fiese Art und Weise behandelt. Man kann ja sachlich anderer Meinung sein,
ja,
aber ich fand das damals charakterlos. Ich habe mich da auch in den Medien geäußert. So, jetzt
nee, stimme ich dir voll zu.
Hat der Söder ja ein Saulus-Paulus-Erlebnis gehabt, wie der Apostel, der dann Paulus wurde.
Mhm.
Oder er ist ein gekonnter Maskeradenmensch.
Ja.
So, wenn das, also das sind noch so meine Zweifel bei Söder. Ansonsten glaube ich, hätte der, was die CDU, CSU betrifft, natürlich heute die besten Chancen, und Jens Spahn ist noch ein bisschen hinten dran. Bei den Grünen muss ich leider sagen, da ist mir dann der Olaf Scholz von der SPD, ist der zumindest Wirtschaft managen kann, auch wenn er keine Visionen hat, ist mir lieber
auch,
als jemand, der die Fahne schwenkt und keine Realpolitik macht.
Ja, aber auch lieber als Bevölkerung. Auch lieber zum Beispiel jetzt als die Baerbock, oder nur, also beziehst du dich jetzt nur auf Farbe?
Okay. Denn beide, ich sag mal simpel, Habeck wie Baerbock haben bisher aus meiner Sicht eher außerhalb des Parlaments, des Bundestags und sie im Bundestag, sie haben ja noch nichts jetzt außer reden, ne? Reden halten ist das eine,
ja,
entscheiden, bewegen, verändern ist das andere. Und da fand ich schon, da waren sie im Grunde relativ blass. Übrigens, das ganze Klimathema ging ja unter Corona fast unter. Und sie haben es bis jetzt nicht geschafft.
Ja, Moment mal.
So wichtige Thema, wieder wirklich gleichberechtigt.
Stopp.
Ökologisch, sozial und wirtschaftlich.
Ja, das haben wir jetzt schon in jeder Podcast-Folge so gefühlt gehört. Erst ja. Einmal, du bist auch im Bundestag, und was hast du da eigentlich schon bewegt, außer Reden zu halten? Um das hier mal eben, sorry.
Also das Erste ist...
Also, und Punkt Nummer zwei, natürlich...
40 Jahre lang...
Ja.
Erstens will ich kein Kanzler werden. Das ist das Erste.
Das wäre unmöglich. Ich wollte es ja nur, erwähnen. Also.
Ich will's auch nicht.
Mhm.
Ich bin immer ein guter zweiter Mann gewesen. Egal ob unter einer Frau, was selten passierte, oder aber auch, sagen wir mal, unter einem Mann. Aber ich war immer ein guter Zweiter.
Ja, ich wollte nochmal zweitens.
Deswegen, aber ja, ich sag das so bewusst, weil die interessante Frage heißt: Wie viel Überheblichkeit traut man sich zu?
Ja, nein, wir dürfen auch jetzt nicht zu weit da drin abweichen. Ich meine auch nur wegen Umweltschutz, ja, okay, und Corona natürlich bei so einer weltweiten Krise, was übrigens der Klimaschutz ja, also und die Klimakrise auch ist, aber natürlich gehen da andere Probleme und Sorgen erstmal verloren und rücken in den Hintergrund. Aber auch die Grünen, sowie aber auch Fridays for Future und alle Organisationen, nee, Moment mal, haben ja auch in Corona-Zeiten versucht, diesen Gedanken aufrechtzuhalten. Es ist halt nur schwierig, weil sonst kommst du ja auch vollkommen respektlos rüber, wenn du sagst, ja, hört mal alle auf, euch mit Corona zu beschäftigen, es gibt eine viel größere Krise. Es ist schwer, da so ein Mittelmaß zu finden, aber weg mal eben wieder von der Corona- und Klimafrage. Ich würde gerne hin zu einer anderen Partei, und zwar zu den Linken. Ja. Was hältst du denn so vom Koalitionsangebot und auch Thema Vermögenssteuer, Vermögensabgabe? Sind, glaube ich, so Begriffe, die in den letzten Tagen wieder ordentlich durch die Medien geflogen sind.
Ja, also ich meine, ich bin da ja in einem Alter, wo ich erlebt habe, wie Oskar Lafontaine sich von der SPD getrennt hat und mit einer der Gründer war, der Linken.
Ja.
Und eigentlich, was jetzt die Saskia Esken gemacht hat, und sie hat ja gesagt, der Scholz sei da auch dafür, der hat sich ja noch nicht erklärt übrigens, ja, ganz spannend, ist im Grunde ein Verbrüderungsangebot mit den Linken.
Ja, genau.
Und jetzt muss man natürlich schon wissen, und da kann ich nur jedem raten, da mal wirklich ins Netz zu gucken, was da für zum Teil DDR-Verherrlicher drin sind,
ja,
die eine Diktatur nach wie vor verherrlichen.
Bezogen jetzt auf die Linken. Also ist das
auf die Linken. Weiß und natürlich, oder bis hin zu sehr Linksextremen.
Ja.
Die im Kern eigentlich eher dann aus dem Westen kommen. Das heißt, eigentlich hat die Saskia Esken ein Bündnisangebot gemacht, ohne Konditionen, die sich von Sektierern, von Kommunisten und Linksradikalen abgrenzt. Das halte ich für sehr problematisch.
Ich habe gerade ein kleines Problem. Ich brauche gerade irgendwie Strom, aber egal, ich höre dir weiter zu. Ich laufe nur ein bisschen rum und suche mein Ladekabel.
Ja, such dir mal dein Ladekabel.
Nee, aber
meines klappt noch nach 16 Minuten.
Ja,
ich habe mein Ladegerät schon da stehen.
Nee, was ich aber gerade noch was sagen wollte, das ist halt, ich höre das immer wieder natürlich auch von älteren Menschen, dass dann so ein bisschen die SED-Keule ausgepackt wird, wenn es um die Linken geht. Also ich meinte das, also natürlich gibt's auch radikale Stimmen bei den Linken. So, sonst wären sie ja auch nicht die Linken, ne? Also das, so wie du bei der AfD und der NPD halt stark rechte Stimmen hast, hast du logischerweise auch bei den Linken stark linke Stimmen. Anders würde diese Partei ja auch nicht funktionieren. Ich meinte aber jetzt wirklich mal nur bezogen auf das Thema Vermögenssteuer. Was ist da so deine Meinung? Weil ich persönlich finde das ziemlich gut.
Also du würdest dir auch zahlen.
Ja, wenn ich an diesen Punkt komme.
Naja, ich sag mal simpel. Für die Linke und für die SPD ist man ja schon ein Reicher.
Ja.
Wenn man als Facharbeiter bei BMW 5.800 brutto verdient. Und das heißt, da bist du im Grunde schon als Reicher gebrandmarkt, der dann zahlen muss.
Also ich werde jetzt hier nichts zu meinem Einkommen sagen, aber... ja, in gewisser Form sind ja in Deutschland sowieso viele Menschen wohlhabend. Also wenn wir nach der Zahl gehen, also wenn du jetzt von 5.000, 5.500 brutto sprichst, dann ist ja quasi die gesamte Mittelschicht wohlhabend. Also ein großer Teil der Mittelschicht.
Ja, und dann sagen wir mal, dann zahlen die irgendwo summa summarum mit Steuer und Gebühren und Abgaben, dann zahlen sie ungefähr 48%.
Ja.
Dann bleibt 3.000 Euro übrig, wenn du Alleinverdiener bist und eine Familie hast. Und dann zahlst du Miete. Wenn du zu viert oder zu dritt bist, dann bist du schnell bei 1.500 Euro in einer mittelgroßen Stadt in Deutschland. Dann hast noch nicht gegessen. Noch nicht einen Urlaub geplant zu viert.
Und ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Aber wenn wir jetzt mal...
Also, was ich damit sagen will, ist, das hätte ich mir schon gewünscht, dass man nicht nur unkonditioniert ein Angebot macht,
ja,
sondern, denn natürlich stellt sich eine große Frage, wer die Kosten der Corona-Krise, wer da letztlich dafür bezahlt. Also der Frage stelle ich mich auch, da glaube ich nicht, dass man sich da rauslaufen kann, aber sie koaliert, sie hat ein Angebot gemacht mit einer Partei, wo im Grunde schon die ganz normalen Facharbeiter dieser Republik zu Reichen gezählt werden.
Ja.
So, das halte ich für ganz problematisch. Ich halte es übrigens auch für problematisch, dass die den Spitzensteuersatz zahlen müssen. So, dann haben die ein Häuschen oder eine Eigentumswohnung in München. Die das Gleiche in MacPom haben, die werden vielleicht von der Vermögensabgabe befreit. Aber ein Wohnungs- und Häuschenbesitzer in München, der wird dann im Grunde Abgabe bezahlen.
Ja.
Über 10, 15 Jahre.
Ja, aber ich sag mal so, also, wenn du ein Haus in München oder eine Wohnung in München besitzt, was ist dann die Vermögensteuer für dich? Also, das klingt ja immer so, oh nein, die Armen, die Armen reichen, die Häuser in München haben.
Langsam. Du in den Vororten von München, wo du ein kleines Häuschen von deinen Eltern geerbt hast,
ja,
oder wenn du eine Wohnung hast, Augenblick. Also schau dir bitte mal eine soziale Struktur in München an. Wer da eine Wohnung besitzt oder ein Häuschen besitzt, da redest du wirklich auch über den einfachen Arbeiter in Arbeitersiedlungen.
Ja, aber wenn,
Entschuldigung.
Ja, aber wenn wir... Wenn
Augenblick. Also da bist du gerade im richtigen Stereotyp aufgesessen.
Nee, aber zum Beispiel, also es gibt ja ordentlich Kritik auch an der Vermögenssteuer und auch das, was du ja richtig angesprochen hast, dass da eben schon eigentlich der ganze Mittelstand reingeht. Wenn wir aber jetzt mal nur von der reinen Vermögenssteuer, wenn wir die zum Beispiel anheben würden, dass wir wirklich nur die Reichen und Wohlhabenden besteuern. Es gab ja auch einige Vorschläge in Corona-Zeiten, dass man die reichsten 100 deutschen Familien besteuert hätte, um quasi die Hilfen hier in Deutschland zu finanzieren. Das waren zum Beispiel dann Beträge wie, eine Familie hat ein Vermögen von 30 Milliarden Euro und sie hätte nach diesem Abzug ein Vermögen von 21 Milliarden gehabt. Ist in meinen Augen ein Betrag, von dem man noch gut leben kann. Also so gerade vielleicht
kann
überleben
man leben,
kann.
Aber du weißt, was passierte, als Frankreich den Spitzensteuersatz erhöhte?
Nein. Was ist da passiert?
Reiche Familien haben das Land verlassen.
Ach so. Ah, ja.
Ah ja.
Gut. Das, jetzt kommst du natürlich auch wieder über den Weg und dann wäre Deutschland auch kein interessanter Standpunkt mehr für innovative Unternehmen und das hatten wir auch schon.
Ich rede jetzt nur mal drüber, dann haben reiche Familien das Land verlassen.
Ja. Auf der anderen Seite haben wir aber auch gerade ziemlich viele Schulden und es wäre ganz praktisch, wenn wir versuchen, die finanziellen Mittel nicht von irgendwelchen Spenden oder halt Steuererhöhungen für die allgemeine Bevölkerung zu nehmen, sondern wenn wir vielleicht eben
den Menschen... Aber du kannst sie nicht mehr haben von Leuten, die ausgewandert sind.
Nee, aber ich glaube, wir haben immer noch viele, sehr viele reiche Menschen in Deutschland.
Ja, okay, also Wirtschaft leidet, Zentralen der Wirtschaft gehen weg, aber es bleibt immer noch genügend übrig. Ich lass mich mal auf das Argument ein.
Ja.
Aber was hältst du eigentlich davon, wenn man mal drüber nachdenken täte, wie könnte dieses Land neuen Wohlstand schaffen? Also nicht nur die Reichen besteuern, wegnehmen, sondern zu sagen, wie können wir endlich eine Gründer- oder eine Unternehmeroffensive machen? Wie können wir einen digitalen Hoover-Damm bauen, so wie Präsident Hoover und Roosevelt in den 30er Jahren einen analogen Hoover-Damm gemacht haben, dass die mittelständische IT-Industrie in Deutschland und in Europa wächst und gedeiht.
Ja.
Da denken wir aber was ganz anderes.
Ja, das sind auch tolle Vorstellungen.
Die Sozialdemokraten, die verstehen es immer nur, den Leuten Geld wegzunehmen.
Nein,
sie verstehen es aber nicht.
Ja, stopp mal.
Neue Arbeit und neues Geschäft zu schaffen.
Also erstmal ist das ein klassisches Argument, was man immer wieder von der FDP hört.
Ja,
was aber auch vollkommen
ist es ja nicht falsch.
Was aber vollkommen am Thema vorbeigeht. Weil soziale Ungerechtigkeit kannst du durch ein paar Makerspaces und innovative Unternehmen, die du ins Land holst, jetzt auch nicht bekämpfen. Also das ist, im Endeffekt haben wir hier ein großes Umverteilungsproblem. Unabhängig davon...
Nein, haben wir überhaupt nicht. Wir haben auch ein Umverteilungsproblem. Aber nicht nur.
Nee, aber...
Du könntest beispielsweise auch Einsparungen im Bundeshaushalt vornehmen.
Ja, aber du könntest auch einfach mal vielleicht gucken, wie viele Menschen in Deutschland wirklich so viel Kohle haben, die sie niemals auch ausgeben können in Lebzeiten. Und wenn du davon halt einen kleinen Teil, ein kleiner Teil für diese Menschen, einen riesen Teil für die allgemeine Bevölkerung nimmst, finde ich das schon ein sehr solidarischer Gedanke und eigentlich
basiert... Ja, du hast nicht verstanden, was ich gesagt habe. Ich habe das gar nicht ausgeschlossen.
Nee.
Ich habe nur gesagt, wenn man das macht, dann muss man auch imstande sein, Wachstum zu machen.
Natürlich, aber das sind ja zwei verschiedene, für mich sind das zwei verschiedene...
Die nur wegnehmen können.
Ja.
Aber kein Wachstum schaffen können. Bitte les mal heute den Tagesspiegel über Berlin. Der rot-rot-grüne Senat hat es nicht geschafft, überhaupt den Breitbandausbau zu vergeben.
Ja. Ja, und das sind auch...
Die Bomben Deutschland zurück... weiß wohin.
Ja, Thomas, das sind auch große Probleme, das sehe ich doch auch so, aber es geht hier um die Vermögensteuer und die allgemeine Frage, ob halt reiche Menschen noch weiter besteuert werden sollten. Und ich sehe das als richtig.
Ich sage, das ist ein Weg und ein zweiter Weg ist alles, was Wachstum und wachsende Steuereinnahmen schafft. Ein dritter Weg sind Einsparungen im Bundeshaushalt.
Ja.
Ein vierter Weg sind Staatsanleihen. Und ein fünfter Weg, warum könnte man zum Beispiel mal nicht die großen Vermögen in Deutschland zu Spenden aufrufen?
Ja.
Also jetzt rede ich wirklich mal zu sagen, lass uns doch mal auch den Weg probieren. Und wo dann der Facharbeiter bei BMW über Crowdfunding und große Familienunternehmen und Familienvermögen vielleicht über große Spenden. Aber darüber denkt ja eine Linke und eine SPD gar nicht nach.
Ja, Moment mal, aber Spenden...
Sie denken nur ans Geld wegnehmen.
Nein. Spenden...
Ja, natürlich.
Nein.
Nochmal, ich habe dir zugestanden, es wird etwas geben müssen an Steuer.
Ja.
Aber meine Botschaft war, es müssen auch andere Instrumente genutzt werden.
Ja.
Und die beiden Parteien sind unfähig, das zu nutzen.
Das weiß ich nicht. Das sehe ich nicht so. Also das würde ich nicht so...
Wo kommt die Wirtschaftskompetenz her bei den Linken und bei den Grünen?
Ja, die Frage wollte ich dir aber gerade auch stellen, weil tatsächlich, also ich bin natürlich auch nicht zu 100%, also auch gerade bei den Linken wirtschaftlich überzeugt. Was aber nicht heißen soll, dass ich wirtschaftlich auch von einem Olaf Scholz irgendwie überzeugt bin. Gerade wenn wir halt wieder zurück nach 2010 gucken, finde ich das gar nicht mal so geil, was da passiert ist. Also natürlich gibt es auch in der SPD, auch bei euch in der FDP, gibt es ganz viele Menschen, die sich auch tagtäglich eigentlich nur mit Zahlen auseinandersetzen und wirtschaftliche Genies sind. Aber die Frage ist auch immer, wie sie halt dieses Wissen und dann ihre Position nutzen, um daraus was Gutes für die Allgemeinbevölkerung zu schlagen. Und das ist so der Punkt. Also du kannst auch der tollste Unternehmer sein. Du kannst auch Milliarden an Gewinn im Jahr anhäufen. Ich bin davon weniger beeindruckt als von wirklich guten Vorschlägen, die halt allen in diesem Land zugutekommen. So. Und gerade halt eine Gruppe, die wir oft vielleicht auch übersehen, und zwar die Gruppe der Menschen, die halt eben arbeitslos sind, die Hartz IV beziehen. Ich glaube, die finden Olaf Scholz gar nicht mal so cool. Um das mal aber so
zu sagen. Du hast dann irgendwo im Wirtschaftsunterricht nicht aufgepasst.
Das kann ja sein. Ich war sehr oft abgelenkt in der Schule.
Dass das Vermögen der wohlhabenden Firmen, der wohlhabenden Familien in diesem Lande steckt in ihrem Betriebsvermögen.
Ja.
Das heißt, es sind die Produktionsmittel, die Immobilien, die Anlagen, die Patente.
Ja.
Und jedes ordentliche Familienunternehmen sorgt dafür, da gibt es auch ein paar andere, gibt überall schwarze Schafe, sorgt dafür, dass der größte Teil der Gewinne reinvestiert wird. Denn du musst ja im Grunde, denn eine Maschine nutzt sich ja jedes Jahr ab, die musst du abschreiben und an einem bestimmten Punkt musst du sie erneuern. Das heißt, du musst im Grunde deine Gewinne refinanzieren, musst du wieder reinvestieren, damit du irgendwann im Zeitpunkt X deine ganzen Produktionsanlagen erneuert hast.
Ja, und das,
weil du sonst nicht mehr wirtschaftlich
bist. Und das machen diese Leute, weil sie so ein gutes Herz haben und dann wissen, oh, dann können wir bestimmt die nächsten Jahre noch mehr Leute
beschäftigen. Wenn sie rechnen können, machen sie es.
Ja, weil sie die nächsten Jahre weiter bestehen wollen und weil sie vielleicht auch ihren Gewinn maximieren wollen und weil sie vielleicht expandieren wollen.
Nein, weil sie nicht den Gewinn maximieren wollen, sondern weil sie meistens irgendwo zwischen 200 und 10.000 Mitarbeiter haben.
Ja, das kommt dazu,
aber... sie in einer Gemeinde wohnen,
wo
sie wissen... Wenn die Firma bankrott geht, dann sind sie angefeindet und angefämt, obwohl sie schon hunderte Jahre dort ein Geschäft hatten.
Aber die wohnen schon in einem größeren Haus des Öfteren als dann die normalen Arbeiter. Willst du es denen
auch wegnehmen oder wie?
Nein, das will ich denen nicht wegnehmen. Ich meine nur ich glaube, denen geht es immer noch relativ gut, wenn die Vermögensteuer da ist. Ich glaube, die können dieses Haus in den meisten Fällen sogar behalten.
Ich habe jetzt nicht über die Vermögensteuer gesprochen, sondern da waren wir ja eigentlich schon drüber weg.
Ach so.
Sondern ich habe gesagt, wir müssen über Vermögensteuer sprechen, über Einsparungen im Bundeshaushalt, über Staatsanleihen, über Spenden und vor allem über Wachstum in der Wirtschaft. So.
Und du glaubst nicht, dass zum Beispiel die SPD und die Linke oder die Linke und die Grüne oder sogar SPD, Linke und Grüne dafür sorgen könnten, dass die Wirtschaft in Deutschland wächst?
Nein. Das kann ich mir nicht im geringsten vorstellen.
Aber guck mal, die konservativen Parteien, wie zum Beispiel die CDU, die CSU, auch tatsächlich in großen Teilen deine Partei, sorgen dafür, dass weiterhin Modelle aufrechtgehalten werden, zum Beispiel, wenn wir auf die Kohle gucken, die halt einfach nicht zukunftstragend sind. Ja, natürlich läuft die Wirtschaft jetzt ganz, ganz, ganz gut, Aber es gibt Vorhersagen, die eben sagen, dass in 20, 30 Jahren wir einfach komplett gegen eine Mauer knallen.
Es gibt einen Kompromiss, dem auch die Grünen zugestimmt haben,
ja,
dass der Braunkohletagebau in der Lausitz und in anderen Regionen bis 2038, sprich in 18 Jahren, tot ist.
Ja, was viel zu spät ist.
Es bringt doch nicht immer deine alten Klamotten aus.
Ich bringe nicht meine alten Klamotten, ich meine doch nur, ich bin mir nicht sicher, wie lange ein wirtschaftlich stabiles System, was halt auf Ressourcen baut, die einfach in ein paar Jahren nicht mehr da sind, noch so lange gut und stabil laufen kann.
Aber der Kapitalismus hat sich doch, seit es ihn gibt, immer wieder erneuert.
Ja, und der Kapitalismus hat auch, seit es ihn gibt, immer wieder dafür gesorgt, dass ziemlich viele Menschen leiden.
Weil es, der Churchill hat mal wunderbar gesagt, dass Demokratie und Kapitalismus ein schlechtes Modell sind, aber es gibt kein besseres.
Ja, und an dem Zitat ist auch durchaus was dran.
Heute hat mir einer auf Twitter geschrieben, im Kommunismus gibt es zum Glück keine Kapitalisten. Darauf sagte ich immer, aber in jedem Land, wo es den Kommunismus gab, gab es ein paar Millionen Menschen weniger.
Ja.
Und in der DDR wurden Millionen von Menschen bespitzelt.
Ja.
Und nicht wenige erschossen.
Nein, ich bin doch auch kein Fan.
Moment mal. Linke, übrigens auch Linke bei der SPD, die sich solche Modelle noch vorstellen können.
Nein, ja und nein. Also ich glaube, keiner ist heute mehr wirklich Fan von der DDR. Und auch wenn du das immer behauptest, dass viele der Linken sich danach sehnen würden, ich glaube, so wie die DDR aufgestellt war, möchte keiner exakt diesen, das ist ja auch unmöglich, das weiß ja auch jeder, dass wir können ja nicht mal eben wieder die Mauer hochziehen. Ich glaube aber...
Es gibt schon die ersten Demonstrationen mit freier deutscher Jugendfahne im Osten.
Ja.
FDJ.
Ja, ich glaube aber trotzdem, dass zum Beispiel die Linken, aber auch die SPD wirtschaftlich... Also die SPD in den letzten Jahren leider nicht wirklich, aber dass auch gerade die Linken immer noch einen sehr sozialen Gedanken damit reinbringen. Aber keinen
wirtschaftlichen.
Naja, schon. Also im Endeffekt, du kannst ja weiterhin auch in Deutschland reich sein. Du kannst ja auch Milliarden verdienen, wie du willst. Die wollen ja lediglich, dass du davon einen größeren Teil, also als jetzt ja, festgeschrieben,
aber abgibst. Um etwas abzuschöpfen, muss etwas verdient sein. Und in den Möglichkeiten im Rahmen schaffen, um Geld zu verdienen, sind sie null.
Überleg mal, die reichsten Familien auch in diesem Land, die haben so viel Kohle und die verdienen so viel Geld, damit kann kein Mensch was anfangen.
Du hast nicht aufgepasst.
Natürlich habe ich aufgepasst.
Ich wiederhole mich nochmal.
Ja.
Der größte Teil dieses Geld,
ja,
steckt im Betriebsvermögen.
Ja. Aber das kommt nicht den Leuten, die in diesem Betrieb arbeiten, zugute. Das hält lediglich diesen Betrieb aufrecht und nicht die Menschen, die da leben. Die hält das am Überleben, aber das sichert dir doch kein gutes Leben.
Bitte schau dir mal an, wie das Wachstum der Löhne und Gehälter in diesem Lande war im europäischen Vergleich.
Ja, aber...
Bitte,
ja,
Fabian.
Ja, natürlich, aber das ändert doch nichts daran, dass eine Vermögenssteuer vielleicht nicht so, wie sie jetzt geplant ist.
Ich habe doch schon Augenblick, wenn du jetzt möchtest, dass ich alte Kamelen 17 Mal wiederhole,
nee,
dann machen wir das jetzt.
Nee.
Also, über die Vermögenssteuer sind wir weg. Denn eines ist klar, ohne steuerliche Konsequenzen, egal wie sie dann ausschauen und wie tief sie reingehen...
Ja.
Wird es nicht gehen. Aber meine Argumentation war doch eine andere.
Du hast gesagt, dass die Linken...
nicht nur eines mathematischen Bruchs arbeiten und Geld wegnehmen,
ja,
sondern du musst auch im Zähler eines mathematischen Bruchs arbeiten und Wachstum generieren.
Ja.
Und wenn du kein Wachstum generierst, dann nimmst du nur was weg und schädigst die Wirtschaft.
Aber auch zum Beispiel, also auch die Grünen wollen Wachstum generieren, aber eben halt nicht mit Scheiße. So, um das mal auf den... Und auch die Grünen, auch die Linken... Denn, auch
wie lang die Transformation einer Wirtschaft geht?
Ja, eine Jahreszahl kann ich jetzt nicht nennen, aber gerade wenn wir uns zum Beispiel die Energiebranche 20, angucken...
20, 30 Jahre.
Ja, aber gerade bei der Energiebranche ist ja das Problem, ähnlich wie bei einer Corona-Krise, dass wir einfach schneller handeln müssen. So.
Ja, aber die Energiebranche ist ein kleinerer Teil.
Ja, wir drehen uns, wir laufen ineinander vorbei, wir drehen uns, wir drehen uns im Kreis.
Ich sage relativ simpel, die haben kein Konzept für Wirtschaft und Wachstum.
Und ich sage relativ simpel, dass nur weil die konservativen Parteien ein Konzept für Wirtschaft und Wachstum haben, was jetzt funktioniert, das nicht bedeutet, dass man sie wählen sollte, weil dieses Konzept einfach in den nächsten Jahren nicht mehr aufgehen wird. So, ist auch, wir haben, können ja auch verschiedene Statements hier am Ende haben. Wir müssen ja nicht also, immer kuscheln.
Dann sage ich dir mal, was mich beschäftigt.
Ja.
Also persönlich glaube ich, in erster großer Teil heißt, Deutschland muss gerade nachdem die Corona-Krise viele frische und junge Unternehmen schwer geschädigt hat, wieder ein Unternehmer- und Gründerland werden. Und zwar bitteschön nicht beim Ausliefern von Pizzas,
nein,
sondern im Bereich der Biotechnologie, im Bereich der Medizintechnik, im Bereich der Klimatechnologien, ja, im Bereich der künstlichen Intelligenz und im Bereich der Raumfahrt.
Ja, sage ich ja auch.
Zweitens. So, ja, aber ich sag dir mal eins. Du kannst mit den Grünen über Ethik von KI diskutieren, aber nicht über KI.
Also ich kann sowieso mit keinem über KI. Also ich, sorry, ich bin da. Ich bin,
mit den Grünen kannst ja du über die Ethik von Biotechnologie diskutieren, ja, aber nicht über Biotechnologie.
Das weiß ich nicht. Das,
keine Substanz da.
Das glaube ich nicht, nein. Das, also ich kenne ich kenne genügend Menschen auch bei den Grünen, die sich, also ich kenne mich halt auch nicht mit KIs aus. Also ich beschäftige mich mit vielen Themen, aber ich könnte jetzt auch keine künstliche Intelligenz hier zusammenbauen und programmieren.
Lass mich mein zweites Thema bringen. Also das ist die Gründerszene, Unternehmerszene,
ja,
Biotechnologie, Cleantech,
ja,
künstliche Intelligenz,
ja,
und Raumfahrt.
Ja.
Zweitens, digitaler Huber dann. Mittelständler beteiligen am Aufbauprogramm für die Digitalisierung der Schulen, für die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, für die Digitalisierung des Gesundheitswesens.
Ja.
Da, wo nötig und sinnvoll.
So, und kommen wir drittens.
Drittens.
Ja.
Zurückholen systemkritischer Wirtschaftszweige.
Mhm.
Das heißt aber, die kommen nicht von selber.
Mhm.
Sondern man braucht eine attraktive Ansiedlungspolitik.
Ja.
Medizintechnik, Biotechnologie, Anti-Infektiva, wie auch immer. Ich glaube, Corona hat uns gezeigt, es ist nicht nur Nahrungsmittel und Militär, was systemkritisch ist, sondern auch alles, was mit Gesundheit zu tun hat.
Was wir auch schon vor der Corona, also vor dem krassen Ausbruch gesagt haben.
Ja, aber das ist erst durch die Corona, ist das erst bewusst geworden.
Ja. Nein, ich stimme dir doch bei all den Punkten vollkommen zu. Ich würde halt nur gerne so einen kleinen vierten Punkt noch dranhängen und eben die Probleme, die wir in den letzten Jahren, also natürlich muss man nach vorne denken, aber man kann nicht einfach sagen, wir vergessen jetzt komplett die Vergangenheit, die Probleme, die in den letzten Jahren entstanden sind oder auch Reichtum, was sich in den letzten Jahren und Jahrhunderten bei einzelnen wenigen Menschen in diesem Land angehäuft hat, könnte man sinnvoll und aber auch menschlich umverteilen. Ich bin ja nicht mal so radikal, dass ich sage, wir müssen alle Milliardäre umbringen. Es gibt viele linke, gerade anarchistisch geprägte Menschen, die sowas fordern oder wir müssen die komplett ausnehmen. Aber wenn man halt, wenn man das gesetzlich regelt, dass eben Menschen einen gewissen Punkt an Reichtum, also dass sie da auch eben eine größere Summe abgeben ihres Reichtums. Ich glaube, da würdest du dich am Ende auch nicht.
Wirtschaftskundeunterricht nicht aufgepasst.
Ja, und jetzt kommst du wieder, dass das in dem Betrieb drin steckt.
In Maschinen und Immobilien und in Fabrikanlagen.
Das kommt aber, und wir drehen uns auch wieder im Kreis, das kommt nur diesen Familien, die davon profitieren zugunste. Das kommt nicht irgendeinem Peter, der schrauben muss am Band zugunste. Natürlich, und jetzt kommst du auch wieder mit vielleicht Volkswagen und die zahlen gute Löhne.
Geh mir mal zu einer mittelständischen Firma in Bayern,
ja,
und ich führe dich mal herum. Und du wirst sehen, was die Leute verdienen, wie viel Prozent des Gewinns wieder reinvestiert wird. Du wirst sehen, was dieser Mittelständler für die Gemeinde macht,
ja,
wo er Kulturzentrum hinstellt oder einen Sportplatz aufbaut. Und du wirst sehen, dass er nicht hochherrschaftlich wohnt. Ich werde dich auch mitnehmen in eine sogenannte Prunkvilla von mittelständischen Unternehmern, damit du endlich mal etwas siehst, was du bisher nicht gesehen hast und nur drüber schwätzen tust.
Nee, also zum Beispiel kannst du auch einfach mal bei Google Privatvermögen deutsche Reicheste eingeben und dann findest du eine Auflistung mit allen Quellen und allen datierten Zahlen, wo und wie das Geld irgendwo liegt.
Da ist doch das drin. Entschuldigung.
Ja, nee, aber zum Beispiel, keine Ahnung, Beispiel, ne, zum Beispiel die hier die Rossmann-Familie.
Ja, aber die, Entschuldigung, da steckt ein, der allergrößte Teil ist die Firma.
Ja.
Die Firma ist ja bewertet.
Ja, aber auch die Lebensstile dieser sehr, sehr, sehr wohlhabenden Menschen.
Hallo. Die Lebensstile passen nicht.
Nein, ich meine doch, du versuchst mir gerade jetzt so etwas zu erklären, was einfach nicht stimmt. Es gibt einfach in diesem Land, gibt es scheiße viele, also naja, was heißt scheiße viele? Also, es gibt eine kleine Schicht an Menschen, die so viel Kohle haben, dass sie nicht mal wissen, wie sie die ganze Kohle im Leben loswerden. Und diesen Menschen möchte ich lediglich einen ganz kleinen Teil davon abnehmen, der aber ein großer Teil für die allgemeine Bevölkerung Deutschlands ist. Und du kannst einfach nicht behaupten.
Okay, also wenn das dein Politikprogramm ist, dann Gnade.
Das ist nicht mein Politikprogramm, aber ich meine doch einfach nur, es gibt auch, natürlich reinvestieren sie Geld. Natürlich, du musst ja auch, also das hat ja auch steuerliche Vorteile und das hat ja auch von einem Ansehen Vorteile. Aber im Endeffekt gibt es viele Familien in Deutschland, die einfach scheiße viel Kohle haben. Und da kann man ruhig auch mal ein paar Prozente mehr abziehen. Das also wird denen nicht schaden.
X, wo ich gesagt habe, es wird steuerlich was nötig sein. Es geht nicht um ein paar Prozent.
Ja, ich sage auch,
es geht um deine ganz tief verwurzelte, noch nie verifizierte. Du warst noch nie in so einer mittelständischen Firma von ein paar hundert Leuten und hast gesehen,
natürlich
was da
in schon mal in solch...
Technologie investiert wird. Du warst noch nie bei so einem Unternehmer zu Hause.
Das weiß ich nicht, aber vermutlich auch.
Aber über Willen und sonst was.
Ja, aber ich muss auch nicht bei den ganzen Leuten zu Hause gewesen sein.
Bei allen nicht, aber vielleicht bei ein, zwei, damit man sich mal ein Urteil bildet.
Ja,
okay.
Und dann werde ich trotzdem bei meiner Meinung bleiben. Und wenn Carsten Maschmeyer mich in seinem Privatjet einlädt und ich mit ihm nach Mallorca zu seinem Haus, was irgendwie einen Wert von 35 Millionen Euro hat, nimmt, werde ich auch sagen, cool, aber wie wär's, wenn du davon mal was abgibst? So.
Ist doch in Ordnung.
Ja, ich wollte es ja nur mal sagen. Und es zu behaupten, es gäbe nicht diese kleine Gruppe von Menschen, die hier reich in Deutschland leben und das wären alles nur arme Schweine, die ihr ganzes Geld wieder in ihre Firmen stecken, das ist Bullshit. Das tun viele, aber es gibt eben reiche Säcke, auch in Deutschland. Und die könnten durchaus auch mal mehr Steuern zahlen und wären immer noch reich.
Ja, es gibt reiche Säcke in Deutschland und die zahlen schon viel Steuern und wahrscheinlich werden sie durch Corona noch ein Stück mehr Steuern bezahlen, aber gleichzeitig nur Geld wegzunehmen, ohne Konzepte zu haben, wie man aufbaut, da hast du ein Problem.
Ja, und da können wir ja aber auch an einem Strang zusammenziehen. Also ich halte ja auch Koalition deswegen für einfach nur sinnvoll. Nur
also mit den Grünen
bitte nicht zusammen mit der CDU.
Mit der CDU kann ich mir das gut vorstellen.
Mit den Grüne und CDU kannst du dir gut vorstellen.
Ja, natürlich, Jamaika.
Ja, ich bin da nicht so ein...
Also wie soll es denn sonst gehen?
Ich glaube, das ist... Also ich gucke auch gerade auf die Uhr, wir sind schon mal 42 Minuten. Lass uns bitte, bevor wir jetzt das Jamaika und das Rot-Rot-Grün-Fass aufmachen...
Ja.
Aber ich fand's cool, dass wir uns mal wieder gebieft haben. Ich glaube, im Endeffekt wollen wir auch beide nur, dass dieses Land vorankommt und dass wir eben diese Schere von Menschen, die vollkommen an der Armutsgrenze oder eben in der Armut leben und von Menschen, die halt durchgehend nur auf irgendwelchen Yachten chillen, dass die halt ein bisschen kompakter gehalten wird. Aber
ja, die müssten halt die Hose ausziehen und sagen, dann steht er halt da. Und ich sag, wir brauchen auch wieder Hosenfabrikanten. So, und wenn das zusammenkommt, dann passt das.
Okay, wir brauchen auf jeden Fall Hosenfabrikanten. Bitte. Nein, schöne Metapher. An dieser Stelle beenden wir mal die Folge. Ich bin mal gespannt wieder auf das Feedback von den Leuten. Vielleicht so die Frage, welche Menschen das jetzt hören. Wenn das jetzt nur sehr wohlhabende Menschen hören, dann habe ich gar keine Freunde mehr in diesem Podcast. Nein, also schreibt uns gerne, was ihr von der SPD, von den Linken, von Olaf Scholz, möglichen Kanzlerkandidaten oder auch einer Vermögensteuer haltet. Und ich muss jetzt mal weiter hier mein Urlaub leben.
Genieße deinen Urlaub, du hast ihn verdient.
Und dir viel auch noch viel Spaß und einen schönen Tag, Thomas. Ciao.
Ja, dir auch. Genieße.
Ciao.
Tschüss.
Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.